Willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren. Wir sind hier zwei Leute im Studio, nämlich Max, der ist Philosoph, und ich, Adrian, bin Psychologe. Und mit dieser kombinierten Expertise widmen wir uns jeder Woche schwierigen Fragen und reden heute über das Thema Cannabis. Aber wie wir das immer so machen, haben wir vorher noch eine selten gestellte, aber nicht verwandte Frage zum Thema, die Seldomly Asked Unrelated oder Sau Question. Willkommen im Studio erstmal, Max.
Hallo, vielen Dank für diese Einleitung. Wir können ja trotzdem noch ein bisschen teasern, bevor wir in die Sau Question reinstarten. Wir reden ja über die Legalisierung von Cannabis, passend heute zum Datum. Möchtest du dazu noch was sagen?
Genau, es ist kein April-Scherz. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auch die Folge nicht unbedingt am 1. April hören, aber sie wird am 1. April veröffentlicht. Und das ist der Tag, an dem in Deutschland Cannabis dekriminalisiert wird. Da dürfen viele Menschen sich dann am Bubatz erfreuen, wie man so schön sagt. Und da dachten wir, machen wir mal zum Thema eine Folge.
Genau, vielleicht findet ihr heute am Ende der Folge raus, warum Adrian eher pro Dekriminalisierung oder sogar Legalisierung ist und warum ich ein bisschen skeptisch bin. Mhm. Aber dazu später mehr in der Folge, wie du gesagt hast, erst die Seldomly Asked Unrelated Question, die uns zugetragen wurde von Nicole,
unserer Produzentin.
Die Frage ist: Sollte man Altersheime, Kinderheime und Tierheime nicht zusammenlegen?
Ich kann sehen, woher diese Person, die anscheinend nicht sehr alt war, da kam, als sie diese Frage gestellt hat und gedacht hat, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, weil das sind vielleicht Gruppen, die sich gut ergänzen könnten, die vielleicht einander das Leben netter machen könnten. Ich weiß nicht, ob es auch einen Effizienzgedanken gab, dass das dann irgendwie von der Organisation einfacher wird.
So eine Achtjährige, so, dann bräuchten wir nur ein Haus.
Ja.
Ab welchem Alter denkst du denn, kippt die Meinung dazu?
Ja, ich weiß nicht. Es ist verschieden bei verschiedenen Leuten.
Ich sehe in deinen Augen, dass dann, was du denkst, das wäre die Horrorvorstellung für dich. Und du bist noch nicht im Pensionsalter.
Nein, es ist einfach eine ethische Frage, wo ich denke, ja, es könnte vielleicht ein bisschen heikel sein.
Die Idee ist halt, dass die älteren Menschen sich alleine fühlen und dann wären die Kinder und die Tiere da. Also du musst jetzt wie von jeder Perspektive ausgehen, um die zu unterhalten und zu bespaßen. Die Kinder hätten Betreuung durch ältere Menschen, die sich wirklich Zeit nehmen und sie gern haben. Und die Tiere sind nicht in Käfige eingesperrt, sondern werden konstant gestreichelt von alt und jung und vice versa.
Eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, aber wir können dann schon die Annahme haben, dass dann auch PflegerInnen da sind, oder? Weil also die Tiere brauchen natürlich auch professionelle Zuwendung von Tierärzten.
Ein geschlossenes Ökosystem.
Es ist einfach nur die drei, wenn es nur die drei Gruppen sind, dann wird es wahrscheinlich schnell chaotisch. Es sind
nur die drei Gruppen in einem hermetisch abgeriegelten Haus.
Genau.
Und du kannst es auch nicht besuchen. Du kannst nur durch so große Glasscheiben, die so Löcher haben, dass man sieht, wie dick das sie sind, so Luftlöcher, kannst du reingucken.
Ja.
Und manchmal ist friedlich, manchmal sind auch so die Alten in einer Ecke, so die Kinder in einer Ecke und die Katzen.
Ja, ich habe neulich noch über diese Dörfer oder so ein Pilotdorf in den Niederlanden geredet, wo Menschen mit Demenz hinkommen und dort leben können und ein bisschen freier leben, als sie sonst würden in so einem Heim für demenzkranke Menschen, wo sie dann relativ wenige Freizeiten oder Freiheiten haben, wo sie dann relativ wenig Freigang haben oder nicht so sich bewegen können. Und dann wurde da eben so ein Demenzdorf gebaut, das dann ein bisschen mehr Freiheit vermitteln soll. Also das, natürlich auch quasi wie so in der Truman Show in diesem Film so abgeriegelt ist, dass man dann nicht unbedingt raus kann.
Also in diesem Dorf können die dann ihrem normalen Leben nachgehen und zum Beispiel einkaufen gehen. Hast du mir das nicht geschickt? So ein Video oder habe ich das schon mal gesehen? Irgendwie gehen sie dann einkaufen und bezahlen dann quasi mit Geld, aber so oder so, aber es ist mehr so mehr oder weniger Spielgeld und die Leute hinter der Kasse sind einfach auch PflegerInnen und BetreuerInnen oder so.
Genau.
Ah, nice. Aber keine Katzen und keine Tiere da. Ich glaube, es ist ein Infektionsrisiko. Ich finde die Idee schön, aber ich glaube, es ist nicht so praktikabel, wie man denkt.
Es ist auf jeden Fall eine nette Idee.
Kinder bringen doch sowieso schon, weiß ich was, für Keime heim. Und dann noch die ganzen Tierdinge, Zecken. Stimmt. Und dann noch Zecken. Das ist das größte Problem dort, glaube ich. Und die Alten sind jetzt auch nicht immer besonders hygienisch drauf oder es geht ihnen nicht besonders gut. Ich weiß nicht, die sind eher vulnerabel, was Infektionskrankheiten anbelangt. Da hast du noch eine Katzenallergie und deine Familie weiß es nicht und du kannst nicht mehr sprechen oder was weiß ich.
Genau, also ich denke, für die Alten wäre es wahrscheinlich am gefährlichsten, so mit den Infektionskrankheiten. Kinder hätten wahrscheinlich Spaß mit Tieren und die Alten hätten sicherlich auch einen psychologischen Nutzen davon, dass sie sich um Kinder oder um Tiere kümmern könnten.
Ich habe das schon mal gehört, dass es das gibt, dass Kinder Tagesstätten zusammen mit Altersheimen sind. Mhm. Aber ich denke auch, da ist es halt mehr oder weniger getrennt und du musst ja dann auch jedes Mal neu klären, ob die ältere Bevölkerung dort noch dazu imstande ist, sich um ein Kind zu kümmern. Du weißt es ja dann irgendwie nie und vielleicht wollen die einfach auch nur ihre Ruhe haben.
Ja, ich denke auch, ich dachte auch gerade, ich sollte jetzt alte Menschen nicht unbedingt mit Demenzkranken oder so Pflegebedürftigen gleichsetzen. Ich meine, gut, wenn wir über Altersheime reden, ist es schon so, dass es zumindest pflegebedürftige Menschen sind, aber die können ja trotzdem noch eine gewisse eigene Meinung haben, dass sie lieber alleine sind und irgendwelche erwachsenen Sachen machen und ja, vielleicht Zeitung lesen oder sonst was und sich nicht mit Kindern oder Tieren abgeben müssen.
Gut, es wäre ja auch nicht so, dass es dann einfach fix überall so ist. Du kannst einfach nicht entscheiden.
Ja.
Deine Oma so, ich mag keine Katzen.
Sie müssen alle sorry,
es tut mir leid, du musst dahin.
Sie müssen in einem Raum sein, alle.
Ich weiß nicht, Tierheim sind ja auch viele Tiere, die vielleicht aus einem Grund im Tierheim sind. Mhm. Hashtag wollte ich sagen. Flashback-Gefängnisfolge. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ungefährlich das ist. Dann hast du einfach so bissige Hunde.
Ja, es gibt viel Trauma in Tierheimen, glaube ich, bei Tieren, die dann die Persönlichkeit ein bisschen schwieriger machen. Das ist jetzt, glaube ich, so die Sau-Question, die mich am meisten überfordert hat bis jetzt.
Echt?
Ja.
Und nicht in welchem Element möchtest du leben?
Nein, das war leicht. Luft.
Bei Luft sind wir ja schon beim heutigen Thema. Perfekte Überleitung, Adrian, danke dafür.
Genau.
Wir reden heute über Luft, aber wir reden über funky Luft, funky Air, wie es auch provisorisch mal in unserem Strukturendokument hieß. Ja. Wir reden über Cannabis, also nicht jetzt im Besonderen über den Konsum, sondern mehr über die politische und gesellschaftliche Dimension, die Seldomly Asked Question, also das Thema, mit dem wir uns heute über längere Zeit beschäftigen werden, ist,
warum ist Cannabis noch nicht legal?
Heute bei Seldomly Asked Questions: Cannabis-Legalisierung.
Wann wird Cannabis
Wann wird Cannabis kriminalisiert? Heute. Okay, danke. Schalte nächste Woche wieder ein.
Es ist eine interessante Zeit. Irgendwie hört man immer mehr davon. Und ich habe jetzt in meiner Bubble zumindest so das Gefühl, dass immer mehr so das, also dass immer weniger widersprochen wird zu diesen Legalisierungsansätzen, den Projekten zur Dekriminalisierung. Und außerdem sind auch mittlerweile so einige von diesen Pilotprojekten oder von Staaten, die in den USA zum Beispiel die Legalisierung eingeführt haben, die sind so alt, dass man jetzt mittlerweile tatsächlich Daten hat. Also man merkt langsam, dass sich das Blatt wendet. Immer mehr Länder haben liberalere Cannabis-Gesetze. Ja, wir werden noch über die Schweiz im Speziellen sprechen, vermutlich auch über Deutschland. Und ich meine, falls jemand nach mehr als 50 Folgen immer noch gedacht hat, dass ich cool bin, der wird seine Meinung vielleicht in dieser Folge ändern. Zumindest wenn man Coolness mit illegalen Drogen in Verbindung bringt. Hashtag Punk-Folge und Straight Edge und so weiter. Mhm.
Max ist Straight Edge Punk.
Eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe einfach wenig Erfahrung mit Cannabis, aber auch, weil ich ein bisschen meinen eigenen Stance dazu habe. Dazu werden wir aber noch kommen. Das tut aber nicht unbedingt zur Sache, weil wir sprechen heute nicht unbedingt über die Erfahrung, sondern mehr über das gesellschaftliche und politische Thema.
Genau. Keiner von uns konsumiert regelmäßig Cannabis. Also da sind wir beide nicht so die Experten in der Selbsterfahrung. Aber wir kennen hier ein bisschen die Szene. Wir haben hier auch schon vor einigen Monaten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es schon vor mehr als einem Jahr war, ich glaube schon, dass wir hier besprochen haben, wie es hier Pilotprojekte gibt in der Schweiz, wo das dann wirklich legal abgegeben wird im Rahmen einer kontrollierten Studie an regelmäßige KonsumentInnen. Und jetzt ist es eben auch in Deutschland so weit, dass es wirklich dekriminalisiert wird und für die breite Masse der Bevölkerung frei erhältlich wird. was ziemlich faszinierend ist für mich. Ich bin nämlich so gerade alt genug noch, dass ich so aus einer Zeit komme, wo das so ein bisschen verteufelt wurde oder so ein bisschen auch Falschinformationen man viel gehört hat und da nicht ganz sachlich rangegangen wurde, so Kiffer immer als kleine Minderheit belächelt wurden oder ja nicht ernst genommen. Und man hat schon gemerkt über unser Leben hinweg, dass sich das ein bisschen gewandelt hat und dass wirklich mehr und mehr Menschen überzeugt sind, dass das gar nicht so gefährlich ist und dass das eben nicht viel Sinn macht, dass Alkohol zum Beispiel legal ist oder dass Tabak, Nikotinprodukte legal sind, aber Cannabis nicht.
Dass es illegal war oder ist noch in der Schweiz, war auch eigentlich einer der Hauptgründe, wenn ich jetzt so ganz ehrlich mit mir bin, warum ich nie so richtig damit in Berührung gekommen bin. Ich dachte einfach, es ist mir nicht wert, irgendwie erwischt zu werden. Übrigens ist die Gesetzeslage in der Schweiz ein bisschen weird, finde ich. Also man kann bis zu, also unter 10 Gramm besitzen, also auf sich tragen, aber konsumieren ist natürlich illegal. Also du kriegst dann eine Strafe, Buße um 100 Franken. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, woher das kommt. Das kam daher, dass man so viel Polizeiauslastung hatte, um Kiffer und Kifferinnen festzunehmen, dass man sich darauf geeinigt hat, einfach eine Buße einzuführen, um die Polizei zu entlasten vornehmlich. Wow. Also dass man halt einfach gesagt hat, ja gut, dann müssen sie halt Strafe zahlen und dann ist auch wieder gut. Also außer du hast richtig viel dabei halt.
So nimmt man sich das Geld ein, mehr PolizistInnen einzustellen und dann eben ja mehr Personal zu haben, das dann weniger überlastet ist.
Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was so die Geschichte der Schweiz in Bezug zu Cannabis hergibt. Also zu Cannabis selbst gibt es jetzt nicht extrem viel, aber die Drogengeschichte, also die Drogenpolitikgeschichte der Schweiz ist sehr interessant. Es gab eigentlich bis zu den 90er Jahren in der Schweiz so extrem harte Strafen auf Drogengebrauch und auch so auf Drogenbesitz. Und es war eigentlich sehr stark kriminalisiert. Und viele, die aus der Schweiz kommen oder mal in der Schweiz gelebt haben, werden vielleicht schon mal davon gehört haben, in Zürich war das immer so ein Riesenthema, weil sich so eine riesige Heroinszene, also generell Drogenszene, aber vor allem Heroinszene, aufgebaut hat am Platzspitzpark, wo halt so eine mehr oder weniger akzeptierte Drogenszene stattgefunden hat. Das ist aber mehr oder weniger ausgeufert. Ich wusste nicht, das war im Ausland auch als Needle Park bekannt.
Naja, ja, es ist witzig. Ich habe auch neulich mal von einer Person erfahren, dass Zürich so die Heroinhauptstadt Europas sein soll. Das hat mich auch total überrascht.
Es ist eben auch so, dass gleichzeitig die HIV-Krise in der Schweiz extrem stark eingeschlagen ist. Und das hatte auch mit diesen Drogenszenen zu tun. Die Schweiz hatte die höchste HIV-Inzidenz in Europa.
Wow.
Und das war eben der Grund, dass die Schweiz jetzt, also das ist von meiner Sicht aus der Hauptgrund, warum die Schweiz jetzt diese Pilotprojekte hat, weil schon früh über so Drogenpolitik diskutiert wurde und nicht nur jetzt über Heroin, sondern auch über andere Substanzen. Und es gibt in der Schweiz, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, extrem viele so Drogenabgabestellen oder Stellen, wo man seine Substanzen kontrollieren lassen kann oder kontrolliert Heroin nehmen kann. Es wurde dann auch so diese Heroin-Assisted Therapy eingeführt, also in diese Abgabe von reinem, in Anführungszeichen, Heroin, also synthetischem Heroin, das eben auch Diamorphin genannt wird, wurde quasi so ein erster Fall von eher liberaler Drogenpolitik in der Schweiz geöffnet. Und dann wurde zum Beispiel diese Therapie wurde zugestimmt in einer Initiative, also es gibt diese Volksinitiativen, die Leute abstimmen, aber gleichzeitig wurde Cannabis-Dekriminalisierung erstmal abgelehnt, also es war um so die 2008er Jahre rum. Und dann hat sich das aber ein bisschen verbessert und jetzt mittlerweile gibt es dieses Pilotprojekt, das du schon angesprochen hast, in Basel, glaube ich. Basel-Stadt hat zum Beispiel so ein Pilotprojekt.
Es gibt da mehrere in der Schweiz. Es gibt da ein Projekt in Bern, Biel bzw. Bienne und Luzern. Das ist eine Studie, die heißt die Script-Studie, steht für Safer Cannabis Research in Pharmacies Randomized Controlled Trial, dieses Akronym. Dann gibt es eins in Basel. Da gibt es zwei separate für Basel-Stadt und Basel-Land. Dann gibt es eine Studie in Zürich, eine in Lausanne und eine in Genf. Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber es ist die gleiche Idee, dass man eben kontrolliert abgibt, staatlich oder ja, von einer Forschungsorganisation kontrolliertes Cannabis abgibt, mit Präventionsinfo, mit Regulierung der Dosierung und des THC-Gehalts, dass man dann eben schaut, ja, was macht das dann mit Menschen, die vorher schon regelmäßig Cannabis gebraucht haben. Ich habe mal gesehen auf einer dieser Webseiten, man kann sich da nicht mehr für einschreiben, also falls ihr jetzt gerade hellhörig geworden seid, leider ist es schon vorbei, diese Registrationsperiode, zumindest in dieser Berner Studie. Aber es ist sicherlich nicht das letzte Projekt seiner Art, denn in den letzten Jahren ist es in der Tat immer mehr geworden, dass man das so ein bisschen verwissenschaftlicht hat, dass man das dekriminalisiert hat oder zumindest gesagt hat, ja, wir öffnen diese Szene mal für die Wissenschaft und für liberalere Ansätze in der Politik, denn der War on Drugs, der zum Beispiel von den USA sehr hart gekämpft wurde, ist heutzutage eigentlich gemeinhin akzeptiert als gescheitert. Da ist man so ein bisschen abgegangen von der Idee, dass man Drogenkonsum einfach minimieren könnte, indem man die Strafen extrem hochtreibt. Und da werde ich auch nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn ich über die psychologischen Effekte von so Bestrafung rede, was das eben auf die Psyche bzw. auf das Verhalten für einen Einfluss hat.
Ja, ich habe mal nachgeschaut, wo sonst noch so Pläne da sind zur regulierten Abgabe von Cannabis. Also es ist anscheinend auch die Tschechische Republik, Deutschland, wie wir schon gehört haben, Luxemburg und wie gesagt die Schweiz. Aber es gibt ja auch schon Länder, wo der Freizeitkonsum von Cannabis schon seit 2014 zum Beispiel legalisiert ist. In den US-Bundesstaaten, mir fällt jetzt nur Colorado ein, oder wie eine YouTuber-Reporterin gesagt hat, Colorado.
Ja, ich habe mit jemandem aus New York geredet neulich, der meinte auch, es ist in New York eigentlich schon komplett dekriminalisiert oder legalisiert sogar. Also da ist mir auch einiges entgangen. Ich weiß, in Oregon ist es, glaube ich, auch so, dass Cannabis legal ist, aber auch andere Substanzen wird da experimentiert mit einem liberaleren Modell. In Kanada ist es, glaube ich, 2021 oder
2018.
2018.
In Kanada. Und seit 2012 in Uruguay.
Genau, Uruguay auch ein sehr progressives Modell. Und ja, wer von euch hat da mal gehört, irgendwo in den Nachrichten, dass es da jetzt drunter und drüber geht. Ich persönlich habe dann noch nichts gelesen. Ich habe so, ja, mal eine etwas differenziertere Einschätzung zur kanadischen Situation gelesen. Da gibt es schon einige Menschen, die dann auch gewisse negative Folgen diskutiert haben. Aber es ist auch so, dass jetzt nicht die Welt untergegangen ist. Und der große Anstieg im Konsum von der breiten Masse der Bevölkerung ist eigentlich ausgeblieben. Das deckt sich auch mit dem, was ich in den Niederlanden erlebt habe, wo ich lange gewohnt habe, beziehungsweise 3 Jahre, ich weiß nicht, ob das lange ist. Aber dort ist es ja nicht legalisiert, sondern dekriminalisiert. Es wird toleriert und es wird immer noch illegal produziert. Aber für den Konsumenten ist es dann ja nicht strafbar, das zu kaufen und zu haben und zu konsumieren. Und dort ist es auch so gewesen, dass ich eigentlich immer nur so das Gefühl hatte, die Ausländer und Ausländerinnen sind die, die am meisten konsumieren und die das jetzt besonders konsumieren, weil es eben verfügbar ist. Und bei den Niederländerinnen und Niederländern war es immer so, dass da das ziemlich achselzuckend dann so, ja, toleriert wurde eben, dass das verfügbar ist und einige haben es dann gebraucht und andere nicht. Und ja, es war nie so ein Ding, wo man gesagt hätte, ja, die Niederländer, die sind alle den ganzen Tag nur high, sondern es war was ziemlich Normales dort.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil die Niederlande haben jetzt seit Neuerem einen Plan, um das Problem, das sie ja immer noch mit dem Schwarzmarkt haben, anzugehen, indem sie so einen geschlossenen Coffeeshop-Lieferkreislauf machen wollen. Weil, ich meine, das ist ja einer der Hauptgründe, dass man das dekriminalisieren will, dass man eben nicht diese Schwarzmarktkriminalität hat. Und wir können jetzt eigentlich gleich mal darauf eingehen, auf Studien dazu. Also ich meine, man sieht ja jetzt in den Ländern, wo es schon länger zum Freizeitkonsum offen ist, ist der Schwarzmarkt eingedämmt worden oder nicht? Und das kann man zum Beispiel so messen, indem man schaut, ob die Käufe in legalen Shops dann zunehmen, sobald es liberalere Gesetze gibt. Und eine Studie von 2022 hat zum Beispiel gezeigt, dass grundsätzlich die Käufe in legalen Shops, also in diesen Apothekenshops zum Beispiel, schon zunehmen, aber dass es trotzdem Gründe geben kann, warum vom Schwarzmarkt gekauft wird. Und Hashtag erste SAQ-Folge Obvious Research, es sind die Preise. Ja. Ich habe dir vorhin noch einen Screenshot geschickt von dieser Schweizer Pilotstudie, wo dann in einer Klausel irgendwo stand, dass sich die Preise am Schwarzmarkt orientieren.
Genau.
Was ich auch interessant fand irgendwie, dass man dann sagt, wir verkaufen das so teuer, wie es schon immer war.
Die Wissenschaftlerinnen sind dann zum Dealer ihres Vertrauens gegangen und haben dann immer nach den Tagespreisen gefragt.
Ja, ein weiterer Grund, der in dieser Studie identifiziert wurde, war auch, dass man halt zum Shop je nachdem laufen muss oder gehen muss oder fahren muss. Ich denke gerade in den USA, wo halt mal was weiter weg ist, während dein Dealer oder dein Kumpel, der das bei sich zu Hause anbaut, vielleicht direkt um die Ecke wohnt oder so.
Oder mit dem Taxi vorbeikommt, also mit dem Cannabis-Taxi. Das gibt es auch in gewissen Städten, habe ich gehört. Ja, es ist so ein Meme fast schon aus Berlin, dass es einfach so ein Taxi gibt, wo dann die Menschen mit den Drogen vorbeikommen.
Ich glaube gerade das mit der Eindämmung vom Schwarzmarkt, das ist so die kontroverseste Diskussion dazu. Also zumindest wie sehr, dass die Entkriminalisierung tatsächlich was bringt, weil das hängt richtig stark vom Land ab. Wie viele kriminelle Strukturen gibt es generell im Land? Wie viel Korruption gibt es bei dir im Land oder bei euch im Land oder wen auch immer ich gerade anspreche? Ich meine, wenn zum Beispiel der Staat relativ viel Geld durch Cannabisanbau schwarz verdient, dann wird sich da auch nicht groß was dran ändern, wenn es dann legalisiert wird. Diese Strukturen wird es weiterhin geben.
Genau, also wir müssen jetzt mal vielleicht ein bisschen mit der Begrifflichkeit klar umgehen, nämlich Legalisierung ist was anderes als Dekriminalisierung. Es wird immer Cannabis konsumiert, da können wir uns wahrscheinlich einig sein, aber es kann schon unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob es komplett legalisiert ist und man Cannabis in Shops kaufen kann. Das könnte aber trotzdem so sein, dass der Staat dann sagt, wir behalten uns das Monopol vor und haben staatliche Verkaufsstellen. Könnte auch sein, dass der Staat sagt, okay, wir lassen den freien Markt das regeln und lassen dann einfach McDonald's den Mac THC verkaufen. Also, dass dann quasi jede private Firma einfach Cannabis verkaufen kann. Man kann es in Cannabis-Social-Clubs zugänglich machen, wie das in Deutschland jetzt auch der Fall wird, dass es so Anbauvereine gibt, in denen man dann konsumieren darf und sich dann auch Cannabis beschaffen darf für den privaten Konsum und auch so Setzlinge oder Samen für den Anbau zu Hause besorgen kann. Und dann gibt es ein Eigenanbaumodell, wo man sich das selbst zu Hause anbauen kann. Und dann gibt es natürlich das Status Quo-Modell, dass es eben illegal ist und es einen Schwarzmarkt gibt dafür. Da gibt es jetzt auch Experten, Gremien, die eben hier so einen Bericht geschrieben haben, zum Beispiel, den ich gelesen habe in der Vorbereitung, wo sie dann abwägen, was diese verschiedenen Modelle der Dekriminalisierung oder Legalisierung dann machen mit einerseits der Kontrolle von der Produktqualität, mit dem gesundheitsschädlichen Konsum in der Bevölkerung und mit dem Schwarzmarkt. Also da haben sie dann gesagt, ja, da gibt es dann verschiedene Auswirkungen, eben zum Beispiel darauf, ob das Cannabis, was verfügbar ist, relativ rein ist oder kontrolliert mit einem stabilen THC-Gehalt, ob der gesundheitsschädliche Konsum eher hochgehen wird oder runtergehen wird und ob der Schwarzmarkt dann eben verkleinert wird oder nicht von diesen Maßnahmen. Und da haben sie schlussgefolgert, dass der Eigenanbau sehr geringe Auswirkungen auf die Kontrolle der Produktqualität hat. Das macht Sinn, weil man kann sich theoretisch in mehreren Generationen dann verschieden starkes Cannabis züchten, kann sicherlich von irgendwo dann stärkere oder schwächere Pflanzen bekommen und generell hat man sicherlich nicht so das Testequipment im Haus, um dann immer sicher zu sein, dass das Cannabis genau 10% THC hat oder so.
Ja, es geht ja da auch um Verunreinigungen oder um Streckmittel.
Genau.
Also das ist ja auch ein Problem, das man damit eigentlich angehen möchte, dass man sagt, wenn es zum Beispiel industriell hergestellt wird, dann wird es natürlich vom Staat kontrolliert, was da reinkommt und dann ist eben nicht Haarspray, Sand, Blei, was auch immer alles Giftige da noch mit drin ist. Ich habe auch gelesen, dass übrigens oft Cannabis einfach mit synthetischen Cannabinoiden besprayt wird zum Beispiel. Einfach, dass es noch ein bisschen stärker wirkt oder dass es einfach anders wirkt und die sind teilweise mangelhaft hergestellt und können auch schädlich sein.
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich das größte Problem beim Status quo, wenn es illegal ist und einfach der Schwarzmarkt das regelt. Beim Eigenanbau, wenn man es jetzt wirklich bei sich zu Hause anbaut, finde ich, kann man eigentlich super Bio-Cannabis wachsen lassen. Das
könnte
ist dann
man.
Nicht so schwierig, aber natürlich, wenn es dann so ist, dass dann irgendwann ein Dealer dann ganz viel bei sich zu Hause anbaut und das dann verkauft, dann ist es wieder ja, so ein bisschen heikel. Bei diesen Cannabis-Social-Clubs ist es okay laut diesem Bericht. Bei staatlichen Verkaufsstellen ist es am besten kontrolliert, aber auch der freie Markt mit privaten Anbietern scheint das dann ziemlich gut zu regeln. Beim gesundheitsschädlichen Konsum ist es dann allerdings so, wenn man das dem freien Markt überlässt, dann ja, hat man schon eher problematische Konsequenzen, weil man dann natürlich auch Werbung hat für Cannabisprodukte und ja, das ist genauso wie mit Zucker zum Beispiel, der auch reguliert werden muss, weil der sonst einfach Gesundheitsschäden bringt in der Bevölkerung, weil man, wenn es einfach Firmen gibt, die zuckerhaltige Produkte verkaufen und damit Profit machen können, dann natürlich sehr aggressive Werbung bekommt, vielleicht auch Falschinformationen zu den Gesundheitsfolgen von Zucker, wo dann irgendwelche Ärzteverbände vielleicht ja durch systematische Ablenkung oder Falschinformationen dann diskreditiert werden. Und so kann das bei Cannabis natürlich auch sein. Deswegen ist es da so beim gesundheitsschädlichen Konsum, dass das Risiko bei Eigenanbau und Cannabis Social Clubs ungefähr gleich ist, beim freien Markt eher höher und bei staatlichen Verkaufsstellen dann sehr gut. Da ist das eher gering, weil staatliche Verkaufsstellen können dann natürlich mit jedem Paket Cannabis, was sie abgeben, dann auch gleich so eine Broschüre mitgeben zur Information über Gesundheitsschäden, Präventionskampagnen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, dann ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen für die Bevölkerung.
Dann lass uns doch kurz über die Gesundheitsschäden sprechen, beziehungsweise die potenziellen Gesundheitsschäden. Wie schädlich ist es tatsächlich, Cannabis zu konsumieren? Ich habe eine Hauptkritik, also die über diese Gesundheitsschäden läuft, schon gekannt und auch jetzt wieder gesehen. Es ist natürlich der Konsum von Jugendlichen oder Minderjährigen, deren Nervensystem und Gehirn sich noch in Wachstum befindet oder in der Ausbildung, wollte ich schon sagen. Was sagt man?
In der Entwicklung.
In der Entwicklung, das wollte ich sagen, danke. Und darauf nimmt man natürlich Einfluss, wenn man psychotrope Substanzen konsumiert. Allerdings kann man sich ja dann auch bei Erwachsenen fragen, also wir haben ja auch jetzt in der Gesellschaft Substanzen, die gesundheitsschädlich sind und die wir zum Beispiel für Minderjährige und Jugendliche verbieten. Mehr aus dem Grund, weil man sie nicht für hundertprozentig mündig erachtet, dass sie nicht selbst entscheiden können, ob sie sich den Schaden antun wollen oder nicht. Über diese Konzeption von Freiheit können wir vielleicht auch noch sprechen. Aber es gibt natürlich auch gesundheitliche Schäden für Erwachsene, insbesondere halt, wenn man Cannabis mit Tabak konsumiert, was, glaube ich, der größte Gesundheitsschaden ist. Also wenn man natürlich viel kifft, also Cannabis raucht, dann hat man natürlich auch die schädliche Wirkung des Tabaks mit dabei.
Genau. Ich habe, glaube ich, von einer Studie gehört, wo so das Hodenkrebsrisiko erhöht war.
Das habe ich auch gesehen.
Bei Cannabis ohne Tabak, also wenn man den Tabak rausrechnet. Das war ziemlich interessant. Ich bin mir einer Studie bewusst, die mein Vater mir vor Jahren mal gezeigt hat, so zugeschickt hat, dass der IQ um 5 Punkte niedriger ist oder so bei Menschen, die mehrere Jahre jeden Tag Cannabis konsumieren, also wirklich bei Hochkonsumenten. Da muss man dann auch immer aufpassen, wenn man diese Forschung dann interpretiert, weil natürlich werden da immer bestimmte Gruppen Menschen verglichen und das kann dann sein, dass man Menschen, die nie konsumiert haben, mit Menschen vergleicht, die jeden Tag mehrere Portionen konsumieren. Und das ist dann natürlich anders, als vielleicht 1 bis 10 Mal im Jahr Cannabis zu konsumieren.
Das betrifft auch die Hodenkrebsstudie übrigens, weil wenn du nur liest, das Risiko ist erhöht, weißt du eigentlich noch gar nichts. Also wenn das Risiko für Hodenkrebs ohne Cannabiskonsum 0,5% ist und es wird doppelt so hoch, ist es immer noch nur 1%. Ich glaube, auch da musste man übrigens relativ viel konsumieren und über längere Zeit regelmäßig, also mindestens einmal pro Tag. Es ist übrigens auch so, dass es Studien dazu gibt, weil du es gerade die IQ-Punkte ansprichst, also die hängen ja von dem kognitiven Leistungsniveau ab, also wie gut funktioniert dein Gedächtnis, wie gut ist deine Denkfähigkeit. Und wenn man aufhört, Cannabis regelmäßig zu konsumieren, kann das aber auch sich wieder normalisieren. Also es gibt mittlerweile Studien dazu, die Untersuchungen machen mit Menschen, die aufgehört haben, Cannabis zu konsumieren, und diese Fähigkeiten stellen sich eigentlich nach dieser Norm gerecht wieder ein.
Genau. Also das ist für mich auch kein Riesenproblem, auch gerade weil für mich ist das kein Riesenproblem, 5 IQ-Punkte niedriger zu sein. Das ist halt auch so eine Frage.
5 Punkte, was heißt das, ist das schon?
Willst du das pathologisieren? Ich meine, es gibt auch Menschen, die sind von Natur aus auf dem Niveau und kann sein, dass das persönliche Nachteile bringt. Muss aber auch nicht sein unbedingt. Ich glaube, es wird immer so ein bisschen überbewertet, IQ. Aber ja, eigentlich ist das auch kein großer Gesundheitsschaden, sondern einfach eine Gehirnfolge, die meisten Leute wahrscheinlich nicht so gerne sehen würden. Aber wie gesagt, es ist auch immer die Frage des Grades.
Und wie immer, also dieses Argument mit Alkohol und Nikotin, finde ich schon, ist ein bisschen abgedroschen. Also es wird immer durchdiskutiert, aber es ist halt schon legitim. Wenn es IQ-Punkte für die Leber gäbe, dann hätte man bei Alkoholkonsum sicher mehr als nur 5.
Ja, Abzug. Und vor allem auch IQ-Punkte, also Alkohol, regelmäßiger ja, Alkoholkonsum stimmt, macht ja natürlich auch den IQ niedriger. Also da gibt es auch Forschung. Und das muss man dann natürlich auch erstmal bedenken. Es gibt sowieso einen riesigen Whataboutism, also diese Tendenz, ein Argument kaputt machen zu wollen, indem man das Thema wechselt oder sagt, ja, was ist denn mit dem ja, Marihuana, wenn man zum Beispiel über die Gesundheitsschäden von Alkohol redet.
Vor allem wäre ja eigentlich die sinnvolle Implikation dann zu sagen, dann schaffen wir Alkohol auch ab, wenn es darum geht, Cannabis zu verbieten, weil Alkohol mindestens genauso schlimm ist.
Genau, also wenn man Cannabis verbieten will, weil es der eigenen Meinung zufolge zu schädlich ist für die Gesundheit, dann müsste man sofort Alkohol verbieten und sofort Tabak verbieten. Wenn man das nicht tun möchte und sagt, ja, diese Leute sollen die Freiheit haben, das zu konsumieren, dann muss man eigentlich auch sagen, Cannabis muss legal sein, denn es gibt da wirklich nicht so viele Gesundheitsschäden. Gerade im Vergleich, im direkten Vergleich mit Alkohol, ist das ein Bruchteil dessen. Da komme ich vielleicht nochmal zum letzten großen Gesundheitsargument, nämlich das Psychoserisiko, psychologische Ausnahmezustände, wo man Wahnvorstellungen bekommt, wo man Halluzinationen bekommt. Das ist nicht so, dass in jeder Psychose alles davon vorhanden ist, aber das kann verschiedene Sachen beinhalten und es sind eben generell psychologische Ausnahmezustände, die zum Beispiel auch bei Krankheiten wie Schizophrenie vorliegen. Es kann aber auch drogeninduzierte Psychosen geben und da gibt es eben auch Forschung dazu, dass es ein gewisses Psychoserisiko gibt bei Cannabis. Das ist allerdings auch so, dass das in Studien nachgewiesen worden ist, wo es um täglichen Gebrauch von Cannabis über mehrere Jahre ging. Und es wurde auch gezeigt, dass es bei hochpotentem Cannabis sehr viel größer ist, dieses Risiko, als bei mildem Cannabis. Und so ist es eben auch so eine klare Dosisbeziehung. Wenn man jetzt jeden Tag sehr hochpotentes Cannabis nimmt, hat man ein gewisses Risiko, eine Psychose zu bekommen. Aber das ist nicht so, dass es Cannabis per se sehr, sehr wahrscheinlich eine Psychose bekommen lässt, sondern es ist sowieso nicht so, dass jeder eine Psychose bekommt. Und manche Menschen entwickeln auch ohne Cannabiskonsum eine Psychose. Das sind so Sachen, die sind sehr schwierig abzuwägen. Natürlich, wenn man vorsichtig sein möchte, kann man sagen, okay, da sollte man vielleicht von Cannabis die Finger lassen. Aber es wird auch ein bisschen im öffentlichen Diskurs immer so ein bisschen aufgebläht, dieses
Psychose-Argument. Ja, also klare Implikationen. Aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen ähnlich wie bei der Hodenkrebsgeschichte. Wenn man natürlich Psychosefälle in der Familie hat, hat man wahrscheinlich schon ein erhöhtes Risiko für Psychose. Und es könnte theoretisch sein, dass durch Cannabis, also durch häufigen Cannabiskonsum, diese Psychose vielleicht zum Beispiel früher ausgelöst wird oder stärker ausgelöst wird. Allerdings ist das auch so ein bisschen eine Huhn-Ei-Geschichte bei diesen Studien. Ich habe auch gesehen, eine Studie dazu, wo es hieß, Kinder und Jugendliche brechen häufiger die Schule ab oder sind schlechter in der Schule, wenn sie regelmäßig kiffen. Wo ich dann halt auch dachte, sind es vielleicht auch einfach die Jugendliche, die durch die Schule gestresst sind, die halt eher zu Cannabis greifen oder die vielleicht auch generell eine höhere kriminelle Energie haben oder Bock haben, cool zu sein und auf Schule zu scheißen, in Anführungszeichen. da kann es auch irgendwelche Co-Founder geben, also Drittvariablen, die beides mit beeinflussen. Und auch bei der Psychose, es könnte genauso gut sein, dass Menschen, die ein Psychoserisiko haben, eher kiffen aus irgendwelchen Gründen.
Drittvariablen sind auch ein gutes Thema. Ich habe nämlich gerade noch vergessen, es gibt ja diese alte Diskussion der Gateway Drug, also der Einstiegsdroge, wo gesagt wird, Cannabis, wenn man erstmal Cannabis konsumiert, dann kommen auch gleich härtere Drogen und das macht einen dann sowieso abhängig, aber auch dann ja enthemmt, andere Drogen zu nehmen, wie zum Beispiel Kokain oder Heroin oder sonstiges. Da gibt es interessanterweise auch Studien, nämlich zum Beispiel eine Studie von Kirby und Barry aus dem Jahr 2012 hat verschiedene Drogen untersucht und gefunden, dass Menschen eher Alkohol als Einstiegsdroge verwenden.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch typisch, dass du irgendwo bist, wo es sozial akzeptiert ist zu trinken, im sozialen Umfeld irgendwo in einer Bar und du bist enthemmt und du rauchst mal eine Zigarette zum Beispiel und du kommst irgendwie darüber dazu.
Genau, also da wurden Alkohol, Nikotin und andere Drogen untersucht und es wurde eben gefunden, dass Alkohol am ehesten noch die Einstiegsdroge ist. Und auch mit dem Abhängigkeitsrisiko ist es so, dass so ein Verlauf in die Abhängigkeit nach dem Substanzkonsum bei Nikotin am wahrscheinlichsten ist. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 68%. Danach kommt Alkohol mit ungefähr 23%, dann Kokain mit ungefähr 21% und dann kommt Cannabis irgendwo bei ungefähr 9%. Das heißt, das ist auch da wirklich um einige Größen geringer, das Abhängigkeitsrisiko, ja, obwohl es natürlich existiert und man das ernst nehmen sollte. Aber es ist um einiges mehr behandelbar oder ja, zu handhaben als bei Alkohol zum Beispiel.
Ja, ich habe ähnliche Zahlen dazu gesehen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon nochmal zu diesem komischen Argument. Also um das mit den Gesundheitsrisiken abzuschließen, ich sehe da eigentlich das schlechteste Argument gegen Entkriminalisierung und Legalisierung. Und dazu muss man halt auch sagen, viele Menschen konsumieren Cannabis so oder so.
Genau, da gibt es eben auch Forschung, die gefunden hat, dass zum Beispiel in den USA war das, glaube ich, in Staaten mit sehr drakonischen Strafen für Cannabisbesitz oder Konsum. Da gab es zum Beispiel bis zu 6 Jahre Gefängnis und das hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Konsum. Und es gab dann andere Variablen, wie zum Beispiel Eltern mit Alkoholismus zu haben, die viel eher vorhergesagt haben, dass jemand dann Cannabis konsumieren würde. Also das ist dann auch so, dass die Regulierung oder harte Strafen dann nicht unbedingt wirken.
Ich habe ein Gedankenexperiment für dich.
Yay! Gedankenexperiment!
Es ist doch immer so dieses Argument da, dass man halt sagt, ja, unsere Kultur ist an Drogen wie Alkohol und Nikotin mittlerweile gewöhnt und wir haben so einen geregelten Gebrauch und das ist auch durch die Barkultur und alles Mögliche so gut eingedämmt und wenn man jetzt einfach so Cannabis legalisieren würde, dann würden alle durchdrehen und nur noch kiffen den ganzen Tag. Aber man könnte ja auch sagen, wir wollen halt nicht noch eine Droge in der Gesellschaft und wir akzeptieren, dass Alkohol und Nikotin genauso schlimm ist. Jetzt das Gedankenexperiment. Was würdest du davon halten, dass man einfach so, wenn man 18 wird, 2 Drogen wählen darf? Aber dazu gehört Alkohol, Kaffee, Cannabis und ich weiß nicht, was gibt's noch?
Nikotin.
Nikotin, genau. Ja, ich wollte Rauchen sagen, aber Nikotin ist noch besser, dann ist Snooze und alles mögliche auch noch mit drin.
Ja, was würde ich da sagen? Also ich persönlich habe immer gemerkt beim Alkoholkonsum, das ist extrem stark, das wirkt extrem stark auf mich und ich bin ehrlich, ich mag das gerne, aber ich bin mir auch der Gefahren bewusst. Kaffee habe ich in den letzten Jahren ziemlich schätzen gelernt, aber ich weiß auch nicht, es ist mir noch nicht so wichtig. Ich würde wahrscheinlich sagen Alkohol und Cannabis. Mit Tabak kann ich überhaupt nichts anfangen.
Also die Frage ist nicht, was du wählen würdest. Die Frage wäre mehr, was denkst du, würde das gesellschaftlich funktionieren? Also man darf sagen, man muss so einen Antrag stellen, wenn man die Drogen wechseln will. Man kriegt da so einen, auf dem Ausweis steht dann, für welche, dass du dich entschieden hast. Für welche 2.
Ich glaube, das würde nicht funktionieren, beziehungsweise nichts groß ändern, weil ja, Menschen, gerade mit Alkoholkonsum enthemmt halt und wird die Leute dann eher dazu verführen, auch andere Sachen zu konsumieren.
Alkohol darf man nur alleine wählen.
Dann ist es, genau.
Genau, aber ich meine, ich weiß, was du sagen willst. Die Leute würden es trotzdem machen, aber man hätte irgendwie eine lustige Facette von dieser ganzen Diskussion, weil es wäre alles entkriminalisiert. Man hätte eigentlich per se keinen Schwarzmarkt. kriminell wäre es, nur eine Droge zu nehmen, für die du dich nicht entschieden hast, weil du schon andere nimmst. Mhm. Wahrscheinlich würde es dazu führen, dass du dann dein Drogenpotenzial so richtig ausnutzt und du trinkst dann richtig regelmäßig Alkohol, weil du denkst, ja, ich könnte auch kiffen, wenn das hier draufstehen würde.
Naja, das wäre dann interessant zu sehen, ob bei den Menschen, die Marihuana-Konsum erlaubt haben, dann weniger Straftaten begangen werden wegen anderem Substanzkonsum als bei Alkohol zum Beispiel. Da könnte man sehr leicht sagen, okay, jetzt hat jemand Alkohol und Tabak gewählt und kifft dann trotzdem ab und zu mal. Aber die Menschen, die Marihuana und Kaffee gewählt haben, die können sich dann eigentlich so ein bisschen aushalten.
Boah, das ist aber beste Kombi. Marihuana und Kaffee wäre glaube ich, das, was ich wählen würde.
Das sind bestimmt diese ganzen Leute mit diesen Social-Media-Accounts auf YouTube oder Instagram, wo sie dann so stundenlang zeigen, wie sie ihren Kaffee mahlen und alles so ultra genau machen.
Und dann ihre Joints auch so ultra genau filmen.
Genau.
Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, wie du kannst so wie bei den Skills in Games, hast du halt so und so viele Punkte zu vergeben und du kannst so wählen, wenn du zum Beispiel jetzt alles auf Alkohol setzt, dann darfst du nur Alkohol trinken, aber extrem viel. Mhm. Aber du kannst auch halb Alkohol, halb Cannabis. Aber du kannst auch so ein Strich Alkohol, fünf Striche Cannabis und drei Striche Kaffee wählen.
Genau. Oder du machst einfach so alle 10 Striche auf Gesundheit.
Wie wär's Nein. damit? Dann sind die beim Amt so in Deutschland so, was?
Ja.
Also sie haben jetzt die 10 Punkte noch.
Ja.
Und das will ich nicht.
Ja, also ich glaube, es würde nicht funktionieren, weil es eben auch ein Prohibitionsmodell wäre. Und ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es Unterschiede gäbe zwischen Substanzen, aber es ist einfach auch das Ding, dass man ab und an mal was anderes konsumieren möchte, vielleicht auch gerade abhängig von sozialen Gelegenheiten. Und ja, du meintest vorhin mit diesem Argument, ja, Alkohol und Tabak, das sind wir gewöhnt als Gesellschaft. Und da dachte ich mir dann auch, ja gut, will man dann diese Exzesse wie beim Oktoberfest zum Beispiel, wo Menschen dann wirklich problematisch werden und ja,
Probleme. Es gäbe dann so beim Cannabis-Oktoberfest gäbe es so die Fresswiese, die ja. so voll ist mit Chips und Kuchen und so und du kannst so rein, so wie Schlaraffenland. Gibt es das noch, Schlaraffenland?
Genau. Das Oktoberfest würde dann aufgeteilt werden in so einen Cannabis-Teil, einen Alkoholteil, einen Tabakteil.
Wenn man dann sich dafür entscheidet, das durchzuziehen, wie in Kanada zum Beispiel, wo ja auch nicht-medizinisches Cannabis legalisiert wurde, 2018, dann muss man sich auch fragen, wie will man das umsetzen? Und du hast schon gesagt, wenn man das staatlich umsetzt, kann man zum Beispiel viel besser Warnhinweise durchsetzen oder auch so Broschüren mitgeben. Und eins der Argumente gegen Dekriminalisierung und auch gegen Legalisierung war immer, dass man eben nicht warnen kann, so wie bei Zigaretten und dass es nichts bringen würde. Und es gab einige Studien dazu, die gezeigt haben, dass Bilder, zum Beispiel abschreckende Bilder auf Packungen von Cannabis in der Tat was bringen und dass bei Befragungen zum Beispiel Menschen, aber auch Jugendliche, Erwachsene, aber auch Jugendliche gesagt haben, ich sehe ja Jugendliche, sehe Tiere sind das, dass bei Befragungen Erwachsene, aber auch Jugendliche gesagt haben, dass die Bilderwarnungen sie am meisten abschrecken und sie dann doch nochmal drüber nachdenken, ob sie jetzt eine Packung kaufen oder nicht.
Ja, und das ist eben auch bei diesem staatlichen Abgabemodell das eins der stärkeren Argumente, dass man eben die Packung und die Abgabeart kontrollieren kann. Es ist nämlich auch so, dass es einiges an Forschung gibt zu Plain Packaging, wie das genannt wird, dass man einfach so die Substanz dann in einer unscheinbaren Verpackung abgibt, wo jetzt nicht irgendwelche schillernden Farben drauf sind oder Sachen, die was ganz, ganz anderes suggerieren, sondern es ist einfach ja eine weiße Packung, sagen wir mal, wo Cannabis draufsteht, 10 Gramm oder sonst was. Und dann bekommst du das so und dann wird vielleicht eben, wie gesagt, noch eine Broschüre mitgegeben mit wissenschaftlichen Infos dazu, zu den Effekten der Substanz, mit Präventionsangeboten und so. Und das kann dann halt schon eben sehr schützende Effekte haben.
Eine der größten Fragen, und ich glaube, das ist das letzte Pro und Contra, das wir noch besprechen, ist die Frage, ob liberalere Gesetze auch zu mehr Konsum führen. Weil ich glaube, das ist so die Killerfrage in der Diskussion, dass diejenigen, die dagegen sind, gegen Legalisierung und Dekriminalisierung, sagen, ja, dann rauchen noch mehr Leute Marihuana. Übrigens auch, das wollte ich vorher noch sagen, so ein typisches Dorfding ist, dass das dann irgend so ein Dude schlurft so rum in lockeren Hosen und dann heißt es immer so, ja, der ist jetzt schizophren, weil er Cannabis geraucht hat. Also bei uns, ich glaube, das war einfach nur ein Goth. Naja, egal. Führen liberale Gesetze zu viel Konsum? Das ist ja die Killerfrage von Gegnern oder die Killeraussage von Gegnern. Und dazu gibt es einige Studien. Zum Beispiel gab es mal eine Studie mit über 38 Ländern, wo eigentlich das erste Resultat war, dass es doch zu mehr Konsum führt. Das wurde aber nochmal neu angeschaut in einer Analyse von 2019. Und da hat man herausgefunden, dass wenn man das richtig interpretiert, keine signifikante Steigerung des Konsums feststellbar ist.
Aha.
Also wenn man das statistisch richtig berechnet, also es war sehr bissig geschrieben auch in der Conclusion, so wenn man die richtigen mathematischen Modelle verwendet, sieht man, dass es keinen signifikanten Zusammenhang gibt. 38 Länder ist schon relativ viel, aber auch nur in den USA hat man gesehen, dass es zum Beispiel keine große Steigerung gibt vom Konsum. Und ich meine, diese kleine Prozentzahlen an Steigerung, die man feststellen kann, die finden wahrscheinlich einfach statt, weil die Leute halt denken, ja gut, es ist ja legal, ist ja kein Problem, das zuzugeben, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, das ist eben auch immer die Frage, haben die Leute es vielleicht vorher konsumiert, nur nicht zugegeben? Aber es kann natürlich schon sein, dass es dann noch mehr Leute gibt, die es mal ausprobieren, weil es legal ist. Wo wir dann wieder bei den Gesundheitsfolgen wären, wenn es, sagen wir mal, 5-mal im Jahr nicht wirklich problematisch ist, wenn man es jetzt vielleicht so als Brownies zu sich nimmt und nicht mit Tabak oder sonst was Schädlichem, dann ist es ja auch kein großes Problem, wenn mehr Leute konsumieren. Das kann man ja auch mal ansprechen. Also man muss sich dann auch nochmal überlegen, steigt es dann 1% an oder 10%, weil das kann in der statistischen Konklusion schon gleich sein. Das kann sein, dass es statistisch signifikant ansteigt, aber nur 1% ist oder 10%. Das hängt dann auch von so Sachen wie der Studiengröße ab, also wie viele Menschen in der Studie teilgenommen haben. Und da kann man dann eben auch, wie du schon sagtest, da haben dann einige Leute drüber geguckt, über die Arbeit und dann gesagt, ja, das müsste man eigentlich viel kritischer analysieren und kann das nicht so reißerisch dann darstellen, als wäre es jetzt hier extrem signifikant hochgegangen. Da muss man dann auch immer aufpassen, dass die Daten, die erhoben worden sind in der Studie, dann auch richtig interpretiert und kommuniziert werden.
Es kann zum Beispiel sein, dass man in einer sehr kleinen Studie einen Zuwachs von 50% hat, das wäre sehr viel, aber man ist eigentlich sehr unsicher, ob das Ergebnis tatsächlich verlässlich ist. Also das ist das, was die Signifikanz aussagt, kommen wir nur zufällig zu dem Ergebnis oder ist es tatsächlich so? Und in dieser Studie zum Beispiel in den USA war es ein Zuwachs von 2,13% zu 2,62%. Also die hatten sehr, sehr viele Teilnehmer und hatten ein signifikantes Ergebnis über einen sehr kleinen Prozentzuwachs. Und eben, man muss sich dabei auch bewusst sein, dass unter 26-Jährige wahrscheinlich nicht davon erzählen, dass sie Marihuana geraucht haben, wenn es nicht legal wäre.
Ja, aber ja, da muss man sich nochmal vor Augen führen, was das bedeutet. Es sind bei 1000 Menschen statt 21 sind es dann 26 Menschen, die es konsumieren. Da kann man sich dann auch fragen, eben im großen Rahmen, im Großen und Ganzen, was ist das dann für ein Unterschied? Geht davon dann die Gesellschaft unter oder wird die Gesellschaft dadurch dann überhaupt sichtbar verändert? Fühlt man da überhaupt etwas oder ja, was ist das dann für eine Veränderung?
Was ist denn jetzt deine persönliche Meinung? Jetzt haben wir so viel Pro und Kontras besprochen, die Kontras eigentlich meistens kritisch. Ich meine, ich sehe das schon, eigentlich sind die Gegenargumente alle relativ schlecht und mittlerweile stark entkräftet durch diese ganzen Daten von den Pilotstudien. Mein persönlicher Skeptizismus kommt einfach daher, dass ich wirklich manchmal denke, als Jugendlicher wäre es echt schlecht gewesen, wenn ich regelmäßig gekifft hätte. Und ich hatte da einfach so ein bisschen Respekt und Angst und das war, glaube ich, auch gut. Nur weiß ich nicht, ob das andere auch haben. Und ich möchte jetzt eigentlich, dass du mir das ausredest.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit schon so ein bisschen meine Meinung habe durchscheinen lassen. Und zu diesem Argument möchte ich auch sagen, früher in meiner Schulzeit, da gab es auch schon Kiffer. Die waren 14, 15 und haben schon Cannabis konsumiert. Das war alles illegal, aber sie haben es trotzdem getan. Und ich denke, man kann Kindern und Jugendlichen eher helfen oder dass man kann eher Jugendschutz betreiben, wenn man es eben kontrolliert abgibt, wenn man Präventionskampagnen fährt und wenn man eben sich damit ehrlich befasst, dass manche Menschen es konsumieren werden und dass man einfach versucht, den Schaden zu reduzieren. Dazu möchte ich aber auch noch sagen, dass es schon so ist, dass auch die Expertengremien in dem einen Bericht zum Beispiel, den ich schon angesprochen hatte, auch schreiben, es gibt erst wenige gefestigte Erkenntnisse zu den Auswirkungen der nicht gewinnorientierten Cannabis-Modelle. Also man braucht da schon noch mehr Forschung und es ist noch nicht so gut erforscht wie der Klimawandel zum Beispiel, wo die Wissenschaft wirklich eigentlich einhellig sagt, ja, das ist real, das passiert. Wir sind uns da absolut sicher. Beim Cannabis ist es noch nicht ganz so. Es gibt da noch einige Zweifel, aber man ist sich schon mehrheitlich eher der Meinung, dass es eben nicht zu katastrophalen Folgen führen wird und man eher Chancen hat mit Jugendschutz zum Beispiel, wenn man eine staatliche Abgabe durchführt, eine Legalisierung und eine kontrollierte Abgabe, als der unkontrollierte Schwarzmarkt, den man vorher hatte.
Das wäre quasi die Antwort auf unsere SAQ von dir. Warum ist es noch nicht legal? Ich sehe aber den Trend dahin schon sehr stark und ich finde es eigentlich, also was ich das Positivste finde an diesem Trend ist, dass eine Gesellschaft oder auch eine Weltgesellschaft so hinterfragt an ein Thema rangeht und sich auch so stark auf die Wissenschaft zu stützen scheint. Zumindest in stärkerem Maße als bei anderen Themen. Und ich habe mich auch nochmal so ein bisschen philosophisch damit beschäftigt und habe mich einfach gefragt, was hat das mit unserer Konzeption von Freiheit zu tun? Es gab ein Paper dazu, das ich auch in die Quellen tun werde, das sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, mit dieser Individuum-zu-Staat-Beziehung versus Privatleben. Weil ich meine, das ist quasi die Konzeption, die man von Freiheit haben muss, nach zum Beispiel John Stuart Mill oder auch John Locke, die quasi sagen, man muss das trennen. Als Individuum hat man zum Staat irgendwie eine Verantwortung. Man kann nicht einfach tun und lassen, was man möchte. Und der Staat hat genauso dem Individuum gegenüber eine Verantwortung. Und im Privatleben sollte man eigentlich tun und lassen, was man will, solange es eigentlich niemand anderes schädigt oder keine Dritten mit reinzieht. Also dass Dritte nicht betroffen sind von dem, was du privat tust.
Wenn jetzt die Cannabis-Legalisierung die breite Masse der Gesellschaft davon abhalten würde, zur Arbeit zu gehen, jetzt alle zu faul wären zum Beispiel weiter zu arbeiten und die Gesellschaft dann darunter leiden würde, dann wäre das natürlich ein Riesenproblem. Und ja, ich glaube, das ist nicht der Fall, weil sonst hätte man das schon gehört aus Ländern, die es eben gemacht haben, die es dekriminalisiert oder legalisiert haben. Aber natürlich sind das so Überlegungen, die man immer führen kann, nämlich was ist so der Preis für die Legalisierung oder Dekriminalisierung und was sind die Nutzen?
Obwohl ich jetzt eher skeptisch war, würde ich dann zum Schluss eine etwas utopische Vorstellung noch in den Raum werfen. Also ich meine, zum Beispiel nach Locke besteht Freiheit in der Fähigkeit, die Erfüllung von gegenwärtigen Begierden aufzuschieben und zu prüfen, welche Handlungen wirklich der Glückseligkeit dienlich sind. Also sich wirklich zu fragen, was bringt mich persönlich weiter? Und man muss diese Freiheit ja auch Individuen lassen, dass sie sich dementsprechend entwickeln können. Und ich glaube, das wäre so eine richtig humanistische und, keine Ahnung, fast utopische Vorstellung von diesem Projekt, dass man sagen würde, lassen wir doch mal die Leute selbst entscheiden, was sie privat möchten. Also ich meine, dass man im Autoverkehr nicht kiffen darf, weil man kognitiv eingeschränkt ist, akut, wenn man das nimmt. Das ist ja klar, da muss der Staat eingreifen. Aber man könnte ja sagen, lass mal die Leute selbst entscheiden, wie viel das sie kiffen wollen privat und was sie machen möchten damit. Und vielleicht würde es sogar zu einer positiven Entwicklung und zu einer höheren Selbstbestimmung führen.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, das ist immer ein bisschen angsteinflößend, den Leuten einfach die Freiheit zu lassen. Aber es ist auch schön, denn dann kann man wirklich mal sehen, was die Menschen machen, wenn sie nicht von anderen eingeschränkt werden.
Und wenn sie was nicht aus Trotz machen, nur weil es verboten ist.
Und es gibt ja viele Sachen, die sind verboten, weil sie eben in der Vergangenheit zu Schäden geführt haben. Zum Beispiel Alkohol am Steuer oder Drogen am Steuer, andere Art. Da ist es ja auch richtig, dass man das verbietet. Aber wenn man ebenso den Fall zum Beispiel von Cannabiskonsum im eigenen Haus hat, dann ist das schon ganz schön, den Menschen auch zu erlauben, ihre Freiheit auszuüben und sich selbst zu entscheiden, was sie denn da machen möchten und nicht machen möchten, solange es niemand anderem schadet.
Ab heute wird das Experiment starten in Deutschland und wir werden sehen, ob das zu einer Weiterentwicklung des Staates führt.
Genau, vielleicht wird er ein bisschen besser, womit wir auch so ein bisschen am Ende unserer Folge angelangt sind. Zum Schluss möchte ich nochmal betonen, dass wir natürlich niemanden von euch sagen, dass ihr jetzt Cannabis konsumieren sollt, sondern ja, ihr könnt das alle selbst entscheiden, beziehungsweise nicht, wenn ihr nicht in Deutschland seid oder an einem anderen Land, wo es erlaubt ist.
Oder minderjährig.
Genau, oder minderjährig. Und wir möchten auch nochmal betonen, dass es sehr, sehr gute Präventions- und Informationsangebote gibt, die meist von staatlichen Einrichtungen ausgeführt werden. In der Schweiz zum Beispiel gibt es vom Bundesamt für Gesundheit eine super Webseite mit sehr vielen Informationen, sehr viel wissenschaftlichen Berichten und auch Beratungsstellen. Und auch in Deutschland findet man das von staatlichen, aber auch von gemeinnützigen Organisationen, die sich eben mit der Prävention und mit der Behandlung von Abhängigkeiten befassen und da sehr hilfreich sein können, falls ihr Probleme haben solltet mit dem Konsum von jeglichen Substanzen.
Sehr gut. Vielen Dank noch für diesen Disclaimer. Dann beenden wir doch die Folge. Vielleicht eignet sich SAQ ja besonders so zum Nebenherhören, was auch immer man tut, zum Schlafen, zum Aufräumen, zum Essen, zum Schlussmachen mit dem Partner.
Zum Kiffen.
Zum Kiffen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns unbedingt auf dem Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört, und empfehlt uns einem Freund oder einer Freundin. Das würde uns sehr freuen.
Genau. Falls ihr auf einer Plattform seid, wie zum Beispiel YouTube, wo man Kommentare unter die Videos oder Streams setzen kann, könnt ihr auch mal erzählen, ob ihr es mal high gehört habt und da einen anderen Eindruck hattet. Nein, vielleicht nicht.
Wir waren eigentlich bis jetzt als jugendfrei eingestuft.
Aber wir waren schon mal explicit, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ah doch, einmal. Egal. Das wird so bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Danke und ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Podcasts sind eigentlich schon so die perfekte Bühne für so Manosphere-Leute, die eigentlich sehr, sehr wenig Zustimmung in der Gesamtbevölkerung haben. Aber wenn sie einfach einen Podcast haben, wo einfach so ein kleines Zimmer ist und dann sitzt ihnen eine Person gegenüber und die ist so halb einverstanden mit dem, was sie sagen, dann wirkt das schon ziemlich stark.
Ich habe das Nicole letztens schon erzählt, dass ich ein Andrew Tate-Video gesehen habe, wo er so sagt, das Schlimmste ist, wenn Frauen im Auto sitzen bleiben, weil man dann als Mann so ungeschützt draußen vor dem Auto steht. Mhm. Und er sagt so, ja, das ist die vulnerabelste Position, so vorm Auto zu stehen und die Frau sitzt dann noch drin und macht Lippenstift hin und Lipgloss und er steigt einfach so langsam aus und man steht da 5 Minuten und er tut so, als würde er jedes Mal fast erschossen werden, wenn er aus dem Auto aussteigt.
Hey, vielleicht wohnt er in South Central LA oder so, vielleicht ist es wirklich so.